An der Stelle auch nochmal Danke zu sagen für alle, die hier dabei waren, die investiert haben, die das möglich gemacht haben. Also wer immer da übersetzt, grüßt die amerikanischen Freunde bitte ganz lieb, die haben hier eine Menge geleistet. Ich möchte natürlich sehen, haben wir auch was gelernt? Ja, jetzt wende ich mich an all die, die dort auf dem Platz unterwegs waren. Ja. Was bedeuten folgende Schiedsrichtersignale beim Baseball? Also jetzt hier, ihr, die ihr dabei wart. Was bedeutet es, wenn er das hier zeigt, der Schiri? Stehen bleiben. Aber noch eine andere Idee. Also ich habe heute nochmal gefragt. Das waren tatsächlich die Symbole, mit denen unsere Schiedsrichter gearbeitet haben. Ja. Ich weiß natürlich auch, die entfalten ihre volle Wirkung nur, wenn Leute wie Raoul oder Ted oder Isaac oder noch ein paar andere das machen. Ja. Also das heißt, do not pitch. Also, nicht werfen. Was heißt das? Ich höre schon. Safe, genau. Ja. Du hast es gepackt, bist drin. Ah, okay, das hat sich gelohnt. Was heißt das hier? Voll gut, ihr wart dabei. Ja. Foulball, wenn er so zeigt? Einfach rufen. Wir sind's. Komm, spiel den Ball. Weiter geht's. Ja. Also ich merke, ihr wart dabei. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Ja. Entscheidend ist ja das, zu guter Letzt wissen wir, der Schiedsrichter entscheidet, was zählt. Und was der sagt, das gilt auch. Ich möchte einen Text herausgreifen, mit dem ihr euch beschäftigt habt diese Woche. Blenden quasi nochmal darauf zurück. Ein Text, in dem Jesus sagt, was zählt und was giltet. Ich habe das mal so überschrieben. Gottes Kinder denken und handeln wie ihr Vater. Gottes Kinder denken und handeln wie ihr Vater. Und Jesus sagt, was vor dem Vater zählt. Und nun stellt sich die Frage, stimmt mein Handeln mit dem überein? Also bin ich auf dem Weg der Kinder Gottes unterwegs? Auch so könnte ich das formulieren. Denn Kinder Gottes denken und handeln wie ihr Vater. Toll ist, Jesus erzählt uns das wieder in Form einer Geschichte. Geschichten sind immer gut, da kann ich mir das auch merken. Mehrere Jünger werden uns in der Bibel vorgestellt. Der bekannteste ist wahrscheinlich Petrus. Es hängt auch damit zusammen, der Mann redet schneller als er denkt. Und der kommt mit so einer ganz merkwürdigen Frage unterwegs. Und mit dieser Frage outet er sich als Musterschüler. Er fragt Jesus nämlich, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Also wenn der andere mich nervt oder was falsch gemacht hat, wie oft muss ich dem vergeben? Und Musterschüler deshalb, weil er sagt, reicht das, wenn ich ihm 7-mal vergebe? 7-mal ist natürlich eine stattliche Zahl. Also stell dir mal vor, ja, was weiß ich, dein kleiner Bruder kommt in dein Zimmer und macht irgendeine Dummheit. Er schüttet da Cola aus. Beim ersten Mal, kleiner Bruder, der ist halt ungeschickt. Ne? Beim zweiten Mal tut er es wieder. Beim dritten Mal wärst du schon ziemlich angefressen. Aber er gießt 7-mal Cola aus. Und Petrus sagt, das würde ich ihm noch vergeben. Ist das in Ordnung? Und Petrus ist da ziemlich gut. Denn die alten Rabbiner, es gibt den Talmud, da werden so die Lehren der alten jüdischen Lehrer aufgeschrieben. Und die Sammlung gab es auch schon zu Jesu Zeit, wenn die damals auch noch nicht in der Form abgeschlossen war. Da steht drin, man braucht nur 3-mal zu vergeben. Also wenn dein kleiner Bruder Cola bei dir ausschüttet im Zimmer, 3-mal musst du es ihm vergeben, ab dem 4. Mal brauchst du es nicht mehr. Das war so jüdische Tradition. 3-mal vergeben, das sind die sehr guten. Und achten wir mal, Petrus schlägt das Doppelte drauf und sicherheitshalber noch ein. Ja, wenn er sagt, 7-mal vergeben, reicht das. Das ist schon viel, viel besser, als mein Lehrer das von mir gefordert hat. Also Jesus, ich bin doch voll in Ordnung. Ich würde 7-mal Cola vergeben. Jesus sagt, nee, so läuft das nicht. Ja. Petrus, du hast eine ganz wichtige Sache nicht verstanden. Es geht nicht um Zählen. Es geht darum, so zu handeln, wie unser Vater im Himmel handelt. Das zeichnet nämlich Kinder Gottes aus. Und dann sagt Jesus, pass auf, ich sag dir, wie oft du vergeben musst. Und das klingt so ein bisschen komisch. 70-mal 7-mal. Ja, alle, die mal in der Schule es über die zweite Klasse hinaus geschafft haben, die wissen, das macht 490. Ne? Also 490 mal Cola vergießen, dann kannst du fast drin baden. Ne? Aber 7 ist auch so eine Zahl, wenn die in der Bibel vorkommt, das heißt immer eine ganz große Hausnummer, was vollkommen ist. Ja. Also, Jesus drückt damit aus, du musst immer wieder vergeben. Und sofort kommt uns natürlich der Gedanke, das ist doch unmöglich, Jesus. Warum? Warum soll ich meinem kleinen Bruder mehr als 7-mal Cola vergießen, vergeben? Warum? Und da erzählt Jesus eine tolle Geschichte. Er sagt, es war ein König, der hielt Abrechnung. Also so wie sich das gehört. Wenn man einen Kreis verwaltet oder so, da muss auch abgerechnet werden. Das hat das mit Zahlen zu tun. Sie werden das besser wissen als ich. Ja. Der Laden muss da irgendwie laufen. Und der König zitiert Leute ran. Und da kommt einer, der ist, hat einen Verantwortungsbereich unter sich, das wird uns nicht näher skizziert. Und dieser Schuldner, so nenne ich ihn jetzt, muss seine Zahlen offenlegen. Und es wird deutlich, es fehlen 10.000 Talente. Was das für ein Betrag ist, da komme ich gleich noch drauf. Es fehlen 10.000 Talente. 10.000 klingt erstmal viel. Ja. Und als das vor dem König so aufgedeckt wird, da rutscht dem Mann das Herz in die Hosentasche. Und er sagt, ich will es bezahlen. Hab Geduld. Und der König sagt, weg mit dir. Ja. All dein Besitz muss gepfändet werden. Zum Besitz gehörten damals auch die Familie dazu. Alles wird gepfändet. Ja. Und der Mann sagt, bitte nicht das. Hab Geduld, ich will es bezahlen. Und dann geschieht was ganz, ganz Merkwürdiges. Als der Mann seine Bitte so aussprach, tut der König etwas, was eigentlich kein König tut. Aber Jesus will uns ja erzählen, wie Gott handelt. Ja, und Gott handelt so, wie dieser König es in diesem Bild hier tut. Als der König merkt, der Mann hat keine Chance, das gerade zu biegen, da sagt er ihm, ach, weißt du was, ich vergib dir das. Du brauchst deine Schuld nicht bezahlen. Und nicht nur das, sondern du bist frei. Du kannst nach Hause gehen. Deine große Schuld habe ich dir vergeben. Du kannst nach Hause gehen. Und man sieht, oh, da freut er sich wie ein Honigkuchenpferd. Ne? Voll gut, da ist mir so viel vergeben worden. Ja. Ach, was habe ich für einen tollen König. Wie toll ist das, wenn mir vergeben wird. Und so freudig strahlend geht er raus und er trifft da einen Mitarbeiter, der schuldet ihm auch Geld, 100 Denare. 100 Denare ist nicht ganz ein halbes Jahreseinkommen, also auch schon ein bisschen Schotter, muss man sagen. Ja, 100 Denare und er sagt, hey, du schuldest mir Geld, gib das zurück. So sagt das der Schuldner. Und der Mitarbeiter, der sagt Worte, die uns bekannt vorkommen. Ich will es bezahlen, hab Geduld, ich will es bezahlen, hab Geduld. Aber der Schuldner packt ihn, so erzählt Jesus die Geschichte weiter, schüttelt ihn. Genau genommen steht er packte ihn am Kragen, am Hals und schüttelte ihn und sagte, nein, du kommst ins Gefängnis. Du hast Geld veruntreut. Und du kommst dann nicht eher raus, bevor du alles bezahlt hast. Die Mitarbeiter des Königs hören das und gehen zum König und sagen, hier, der Typ, dem du 10.000 Talente erlassen hast, hat sein Mitarbeiter wegen 100 Denaren eingelocht. Und der König beginnt sich fürchterlich zu ärgern. Er lässt ihn wieder kommen, den Mann, und sagt, so, du hast Vergebung erfahren und warst nicht bereit, dem anderen die Schuld zu erlassen. Ich werde an dir so handeln, wie du es auch tust. Du wirst eingelocht und du kommst erst aus dem Knast heraus, wenn alles bezahlt ist. Und dann lässt er ihn abführen. Die Geschichte endet Jesus mit folgendem Satz. So wird auch Gott jeden behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Also jeder, der nicht handelt wie Gott, ist nicht auf dem Weg der Kinder Gottes unterwegs. Daran erkennt man sie offensichtlich. Sie handeln, wie Gott handelt. Und es lohnt sich ein wenig innezuhalten und darüber nachzudenken. Kinder Gottes denken und handeln wie ihr Vater. Ich will 4 kurze Gedanken ableiten für uns, die ich für bedeutsam erachte. Zum einen fällt mir auf, mit dieser Geschichte macht Jesus deutlich, wir sollen uns die Perspektive Gottes aneignen. Wir sollen mehr als 3-mal vergeben. Wir sollen auch mehr als 7-mal vergeben. Wir sollen nicht zählen, sondern wir sollen als die unterwegs sein, die sich beschenkt wissen. Die wissen, Gott hat mir vergeben, er hat mir meine Schuld erlassen. Das ist das Besondere. Und aus dieser Perspektive heraus, mir wurde viel vergeben, sollen wir anderen Menschen begegnen, weil Gott uns so begegnet. Das ist ungewöhnlich. Also, wenn du jetzt mal in dein Herz hineinguckst, wenn ich das bei mir tue, dann merke ich, manche Dinge kann ich mir besonders gut merken. Das sind immer die falschen. Ja, mein Lehrer hätte sich gewünscht, ich hätte mir andere Dinge gut merken können. Aber die Schuld der anderen, die können wir uns für gewöhnlich gut merken. Da haben wir so ein richtiges Elefantengedächtnis. Ich las eine Geschichte, die gefiel mir voll gut. Ja, und zwar, ein junger Mann geht rauchend durch den Zoo und geht am Elefantengehege vorbei. Und wie das in manchen Gehegen so üblich ist, ja, die Elefanten strecken ihre Rüssel aus und dann betteln sie die Leute an. Ist auch lustig, einen Elefant zu füttern. Vermutlich. Ja, so. Und der Mann geht rauchend an dem Elefantengehege vorbei und der Elefant streckt seinen Rüssel vor und dann nimmt er die Zigarette und drückt sie vorne in den Rüssel des Elefanten. Die sind da ja sehr empfindlich. Und lacht dabei laut. Alle Leute sind empört. Ja, der Elefant zieht natürlich sofort seinen Rüssel zurück. Der Mann raucht weiter und geht lachend davon. Dämlicher Elefant. Ein Jahr später geht er wieder durch den Zoo. Und er geht wieder am Elefantengehege vorbei. Und ein Elefant vergisst nicht. Der Elefant geht zum Wassereimer, saugt den Rüssel voll und sprüht ihn von oben bis unten ab. Da lachen alle Leute und nicht mehr der Mann. Ja. Die Geschichte gefällt uns voll gut. Ja, Schuld nicht vergessen, schön heimgezahlt. So gehört sich das, damit er auch mal was lernt. Jesus sagt, aber Gott geht mit euch so nicht um. Die Perspektive Gottes aneignen meint, ich begegne dem anderen stets so, dass ich weiß, mir hat Gott vergeben. Mir rechnet Gott nicht zu. Und deshalb will ich dem anderen seine Schuld auch vergeben. Kinder Gottes tun sowas. Und in dem Umgang mit der Schuld des anderen können wir besonders deutlich erkennen, bin ich als Kind Gottes in dieser Welt unterwegs? Einen zweiten Gedanken möchte ich einstreuen, die Ausweglosigkeit des Menschen begreifen. Gott steht für den König in dieser Geschichte und der Mensch, der Schuldner, steht für uns. So begegnen wir Gott. Schulden von 10.000 Talenten, 10.000, da erahnen wir schon, dass das wahrscheinlich ein höherer Betrag ist. Aber Leute, wenn wir uns mal ein wenig da hinein vertiefen, was 10.000 Talente für einen Betrag damals war, vom König Herodes, der einen Teil des Landes zu der damaligen Zeit verwaltete und verantwortete vor den Römern, da sind uns Steuerlisten überliefert worden. Und das Steuerjahreseinkommen, das Herodes zur Verfügung stand, waren 900 Talente. Die Gesamtsteuereinnahmen des Landes waren 900 Talente und dieser Mann hat 10.000 Talente verbraten. Das ist mehr als 10-mal so viel, als der König zur Verfügung hatte. Das ist ein unvorstellbar hoher Wert. Ich weiß nicht, wie hoch die Steuereinnahmen von Deutschland in einem Jahr sind. Stell dir vor, du hättest mehr als das 10-fache davon verbraten. Dann bräuchtest du dich nie wieder bei der Regierung sehen lassen. Nie wieder. 10.000 Talente war damals auch die höchste Einheit, deshalb gebraucht Jesus diesen Begriff, die höchste Einheit, die man benutzte beim Rechnen, wenn es um Finanzmittel geht. Er hier ist Betriebswirt. Ja. Lebt er im alten Israel, dann würde sein Taschenrechner nur bis 10.000 Talente rechnen können. Mehr bräuchte der nicht. Mehr Geld gab es nicht. Und da merkt man schon, wenn Jesus sagt, 10.000 Talente vergeigt, dann heißt das, der Mensch ist vor Gott so schuldig, aus dieser Nummer kommt er nie wieder alleine raus.
nie wieder. Und so begegnet der Mensch Gott. Ich begegne Gott als Schuldner und weiß, die Schuld, die ich in meinem Leben aufgehäuft habe, die ist so hoch. Gott, wenn du sie mir nicht erlässt, ich allein kann das nicht. An einer Stelle der Bibel haben wir diesen wunderschönen Text aus Jesaja 59, Vers 2. Eure Vergehen haben die Mauer gebaut zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verhüllen sein Angesicht, dass er euch nicht anhören will. So wird es den Israeliten gesagt. Und das macht deutlich, wie Gott zu uns Menschen steht. Unsere Schuld ist wie eine Wand, die zwischen uns und Gott steht. Wir sind in der Rolle des Schuldners, wenn wir Gott begegnen. Du und ich. Könnte man sagen, ja, das stimmt. Aber mein Nachbar ist noch viel schlimmer als ich. Darüber haben wir die Woche auch schon mal nachgedacht. Aber ich will sagen, liebe Leute, ob die Mauer 20 oder 100 Meter hoch ist, spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, du kommst nicht drüber. Da steht Schuld zwischen dir und Gott und die muss vergeben werden. Und du kannst sie dir alleine nicht nehmen. Du kannst sie dir alleine auch nicht wegarbeiten. Diese Schuld steht da. Wir denken ja manchmal, wenn ich nur ein bisschen besser als der Durchschnitt bin, dann wird meine Schuld, die vielleicht doch nicht so schlimm ist, irgendwie vor Gott genommen. Das funktioniert nicht. Das lässt sich am besten mit einem Beispiel verdeutlichen. Sagen wir, ich würde hier nach dem Baseballcamp abends ziemlich rasant mit meinem Auto nach Hause fahren. Die Ampel ist rot, Wind stört, ich komme ja vom Baseballcamp. Ich fahre rüber, Polizei stoppt mich. Und sie würden mir sagen, Herr Adam, Sie Pfeife, Sie sind durch Rot gefahren. Und wir sagen, ja, Mist, stimmt. Ja. Aber nicht so schlimm. Ich habe noch zwei Ampeln, bis ich nach Hause komme. Die fahre ich wieder durch Grün durch und dann wird das Rot wieder aufgehoben, oder? Wir sagen, ja, natürlich nicht. So funktioniert das nicht. Kein Polizist ließe sich darauf ein. Also es funktioniert nicht zu sagen, ich habe Schuld auf mich geladen, aber ich mache ja auch ab und zu was Gutes, dann wird Gott am Ende zufrieden sein. Das geht nicht. Schuld, so sagt es die Bibel, steht wie eine Mauer zwischen mir und Gott. Und jeder Mensch hat Schuld auf sich geladen. Und deshalb findet sich jeder auch in der Situation wieder, wie es diesem Mann hier geht. Einen dritten Gedanken möchte ich ableiten. Das Erbarmen Gottes annehmen. Die Begebenheit, die Jesus erzählt, die spricht von Haftung. Ja. Du musst für deine Schuld gerade stehen. Und diese Schuld ist unmöglich von uns Menschen zu überwinden oder dass wir sie unschädlich machen können. Dieser Text spricht von Verzweiflung. Ich will es bezahlen. Hab Geduld. Bitte, bitte fordere nicht das ein, was ich verdient habe. Und dieser Text spricht von Erbarmen. Dieser König neigt sich herab zu dem Schuldner und vergibt ihm. Und auch das können wir auf uns anwenden. An einer anderen Stelle sagt Jesus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, Gott neigt sich zu uns herab. Und ein paar Begriffe fallen hier besonders auf. Gott neigt sich zu uns herab, weil er uns liebt. Das heißt, wir bedeuten ihm etwas. Es wird auch deutlich, Gott gab, nämlich seinen Sohn, der für unsere Schuld starb. Und deshalb kann er uns auch unsere Schuld vergeben, weil jemand die Strafe für deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Und das gilt für all die, die das glauben, die das für sich annehmen. Die begreifen, das gilt mir, Gott. Und ich wende mich in einem Gebet an dich, Gott, und will dir sagen, vergib du die Schuld, die wie eine Mauer zwischen dir und mir steht. Ich erkenne Gott vor dir, geht es mir wie diesem Schuldner, der seine Situation vor Gott nicht selbst in Ordnung bringen kann. Und die, die das tun, die haben ewiges Leben. Da merken wir, es geht nicht nur um Schuld im Diesseits. Es geht nicht nur um Psychotherapie nach dem Motto, zieh Hebel 1, 3 und 5, dann geht es dir etwas besser hier im Leben. Das greift zu kurz. Die Perspektive Jesu ist eine, die in die Ewigkeit hineinreicht und die Frage aufwirft, wie werden du und ich vor Gott bestehen, wenn wir von dieser Erde müssen und in die Gegenwart Gottes treten. Die, denen die Schuld vergeben ist, die können frohen Mutes in die Gegenwart ihres Schöpfers treten. die, bei denen die Schuld noch wie eine Mauer zwischen ihnen und Gott steht, die werden verloren sein. Die wird Gott von sich stoßen, so sagt es Jesus selbst. Und das Tolle an diesem Angebot ist, es gilt. Das gilt. Wie soll ich das am besten erklären? Ich las eine Geschichte, die fand ich sehr lustig, von einem ganz begnadeten Pastor, Spurgeon. Und zwar, dieser begnadete Pastor war ein toller Prediger, hat ein kleines Haus in England und ärgerte sich fürchterlich über seinen Nachbarn. Das tun Pastoren manchmal. Und zwar, der Nachbar hatte keinen Zaun gezogen zwischen seinem Grundstück und dem Grundstück des Predigers. Der hatte da nur eine Hecke gepflanzt, aber die Hecke hat er nicht besonders gut gepflegt. Und so waren da viele Löcher in der Hecke. Das ist ja alles noch nicht schlimm. Schlimm war nur, der Hund des Nachbarn lief ständig auf das Grundstück des Pastors. Und das ärgerte ihn, wenn er da saß und der Hund des Nachbarn angelaufen kam. Ja. Und eines Tages, der Pastor war mal wieder im Garten, der Hund des Nachbarn kommt auf seinen Hof gelaufen durch die nicht gepflegte Hecke und vor lauter Ärger nimmt der Pastor einen Stock und wirft ihn auf den Hund, verfehlt ihn aber. Ja. Und was passiert? Anstatt dass der Hund davonläuft, holt der Hund den Stock, ja, läuft hin zu dem Pastor, wirft ihn vor ihm auf den Boden und ist in einer ganz großen Erwartungshaltung. Und obwohl dieser Pastor sich so fürchterlich über den Köter geärgert hat, steht dann in dem Text, ich konnte nicht anders, als ihn zu streicheln und ihm zu sagen, was er doch für ein guter Hund sei. Ja. Leute, was dieser Hund macht, das ist Glaube. Obwohl ich weiß, da steht eine Wand zwischen mir und Gott, wende ich mich an ihn und sage, eigentlich habe ich es vergeigt, eigentlich dürfte ich nicht in deinen Hof. Aber ich komme zu dir, weil ich weiß, dass du dich erbarmst, weil ich weiß, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Weil ich weiß, die Menschen, die sich glaubend an dich wenden, den streichelst du über den Kopf und sagst, guter Hund. Ja. Oder wie auch immer man das jetzt wiedergeben mag. Das ist, wovon Jesus spricht. Dieser Schuldner hat keine Chance. Wenn er sagt, ich will es bezahlen, mehr als das Zehnfache des Steuereinkommens des Landes, wird er nie aufbringen. Wer glaubt, wer das annimmt, dass Jesus gekommen ist, das Erbarmen Gottes muss angenommen werden. Und ihr Lieben, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Die kann niemand für dich treffen. Das ist eine Entscheidung, die zwischen dir und Gott stattfindet und sonst niemandem. Und man kann sich ganz praktisch an Gott wenden und sagen, vergib mir das, Gott hört das. Er nimmt dich an, mach das wie der Hund. Du kannst aber auch zu irgendeinem von den amerikanischen Freunden kommen oder zu uns aus der Gemeinde und fragen, erklär mir doch mal, wie läuft das? Was soll ich da anbeten? Wir erklären dir das gern nochmal. Es geht nicht darum, um eine spezielle Kirchengemeinde. Es geht darum, dass du dein Leben mit Gott in Ordnung bringst, weil Gottes Erbarmen da ist und es angenommen werden kann. Und einen letzten Gedanken möchte ich ableiten. Die verpflichtende Konsequenz leben. Das macht Jesus sehr deutlich. Indem er seine Geschichte mit folgendem Text beendet. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und da merken wir, der Glaube für Jesus ist nicht nur was ganz Persönliches nach dem Motto, du glaubst deins, ich glaub meins, er glaubt wieder was anderes. Sondern der Glaube an Jesus hat was mit Gott zu tun und hat was mit dem Mitmenschen zu tun. Wie ich dem anderen begegne, zeigt, ob ich Gott begegnet bin, ob ich ihm vergeben kann, ob ich ihm in Freundlichkeit begegnen möchte. Er ist der Schiedsrichter. Er entscheidet, was gilt. Und Gott macht deutlich, Kinder Gottes denken und handeln wie ihr Vater. Daran erkennt man sie. Sie haben sich die Perspektive Gottes angeeignet. Sie haben die Ausweglosigkeit des Menschen vor Gott begriffen. Sie haben das Erbarmen Gottes für sich angenommen. Und sie begegnen anderen so, wie Gott ihnen begegnet. Mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Vergebung. Zu diesem Weg lädt Gott uns ein. Amen.